ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 29. April und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und zwar ausnahmsweise gemeinsam hier im Studio beim NDR. Kai, das freut mich sehr. Eigentlich lebst du derzeit im Senegal. Was führt dich nach Hamburg, außer der verständlichen Sehnsucht nach uns, deinem Team?
Nee, die Sehnsucht stand natürlich im Vordergrund. Aber nebenbei produzieren wir tatsächlich für Streitkräfte und Strategien eine Spezialausgabe. Dabei wird es gehen um Soldaten, die schwer traumatisiert aus Auslandseinsätzen zurückgekommen sind. Und es geht vor allen Dingen um den Umgang der Bundeswehr mit ihnen, was ja ein wichtiges Thema ist, ne? Stichwort Personalgewinnung. 5 Folgen sollen das werden, Stefan, deshalb, das ist alles ein bisschen aufwendiger, aus der Ferne ein bisschen schwieriger und mehr dazu wird es dann schon in ungefähr 2 Wochen, ein bisschen mehr
dann geben. Wir sind gespannt, klingt nach viel Arbeit, viel Erfolg dabei. Heute wollen wir hier mal ausführlicher über Russland reden, Kai, denn es tut sich was in Moskau. Die Stadt bereitet sich auf den Tag des Sieges vor. Doch so sehr Wladimir Putin von einem militärischen Triumph in der Ukraine träumen mag, gefeiert werden soll am 9. Mai der nun 80 Jahre zurückliegende Sieg gegen Nazi-Deutschland. Ein traditionsreicher Tag ist das für Russland. Es soll eine Parade am Roten Platz geben. Und Kreml-Chef Putin nutzt diese Symbolträchtigkeit für eine erneute, befristete Feuerpause im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Was hat es damit auf sich?
Na, Putin hat abermals einen einseitigen Waffenstillstand verkündet. Aus, Zitat, humanitären Gründen, wie es in einer Kreml-Mitteilung heißt. Vom 8. bis zum 10. Mai sollen die Waffen schweigen, also diesmal 3 Tage statt wie beim letzten Mal 30 Stunden.
Ist das diesmal wieder so ein rein symbolischer Schritt oder siehst du Anzeichen für substanzielle Bewegungen hin zu einem Ende des Krieges?
Also meine Befürchtung ist, dass wir von einem Ende dieses Krieges noch sehr weit entfernt sind. Es liegt ja theoretisch jedenfalls ein Vorschlag auf dem Tisch von US-Präsident Donald Trump zu einer langfristigen Feuerpause und der hatte die Ukraine ja bereits zugestimmt. Wenn Russland also wirklich Frieden wollte, müsste es nur ja genau dazu sagen. Aber Moskaus Standardsatz, haben wir oft gehört, lautet ja, es müssten noch ein paar Nuancen besprochen werden und diese Nuancen in Anführungsstrichen sind letztlich ja jede Menge Vorbedingungen, die wiederum am Ende genau die bisherigen Kriegsziele sind, von denen Russland aus meiner Sicht, und das ist genau die Sicht vieler Beobachter, kein einziges aufgegeben hat.
Und das hat Außenminister Sergej Lavrov auch nochmal zu Protokoll gegeben, sozusagen in einem Interview mit der brasilianischen Zeitung O Globo. Russland bestehe darauf, dass die ukrainischen Gebiete Krim, Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson international als russisch anerkannt werden, hat er gesagt. Außerdem müsse das Land blockfrei bleiben, dürfe nicht der NATO beitreten und müsse demilitarisiert werden. Wenn man all diese Vorbedingungen hört, klingt das eher nach Stillstand als nach Fortschritt, oder?
Ja, genau. Und Putin scheint aber verstanden zu haben, dass er ein bisschen auf der Hut sein muss, sich nicht doch noch den Zorn von US-Präsident Donald Trump zuzuziehen. Dieses ist aus meiner Sicht, also dieser Vorschlag mit der Feuerpause, deshalb auch der Versuch, die Hoheit über den Diskurs zu gewinnen. Der Militärexperte Markus Reisner hat ja neulich hier bei uns im Podcast erklärt, in diesem Verhandlungspokerspiel geht es letztlich darum, den Informationsraum zu beherrschen. Also will Putin sich vor der Welt darstellen als derjenige, der ja eigentlich Frieden wolle. Dazu passt genau diese Feuerpausenankündigung. Dazu passt auch die jüngste Beschwerde, die Ukraine würde nicht auf direkte Gesprächsangebote Moskaus reagieren und so weiter. Aber jetzt ist der ukrainische Präsident Selenskyj ja auch kein Anfänger in diesem Informationsraum und versucht, diesen Bluff, diese Finte von Putin sofort auffliegen zu lassen. Jetzt sagt Selenskyj zu der aktuell ausgerufenen Feuerpause, Putin versuche beständig die Welt und vor allen Dingen auch die USA zu täuschen.
Jetzt gibt es einen weiteren Versuch der Manipulation. Aus irgendeinem Grund sollen alle auf den 8. Mai warten. Erst dann soll es die Feuerpause geben, damit Putin Ruhe für seine Parade hat. Für uns zählen Menschenleben, nicht Militärparaden.
Hinzu kommt natürlich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, Stefan, diese 30-Stunden Feuerpause über Ostern hat ja auch nicht gehalten, was sie versprach. Es gibt also viele Gründe, skeptisch zu sein und zu bleiben, zumal Russlands Truppen in der Ukraine ja vorankommen. Langsam, aber sie kommen voran.
Und das, Kai, gilt vor allem für die erfolgreiche Rückeroberung der russischen Region Kursk. Die ukrainischen Streitkräfte wurden nach verlustreichen, monatelangen Kämpfen nun offenbar fast komplett über die Grenze zurückgedrängt. Damit verliert Wladimir Selenskyj einen wichtigen Hebel für Friedensverhandlungen, richtig?
Ja, so ist es. Russland hat ja hier im Grunde schon den Sieg verkündet, auch wenn es noch sehr vereinzelt Stellung gibt, die die Ukraine hält. Das ist jedenfalls der aktuelle Stand Dienstagmittag. Das mag ursprünglich tatsächlich mal eins der Ziele von Selenskyj gewesen sein, diese Gebiete als Verhandlungsmasse sozusagen für mögliche Friedensgespräche zu haben. Aber das ist eigentlich ja schon länger klar, dass die Ukraine Kursk nicht würde halten können. Das hat zum Teil tatsächlich russische Kräfte auch gebunden. Ja, und die Ukraine hat auch bewiesen, dass sie militärisch zu Überraschungen fähig war und ist. Aber aus einem Tausch gegen ukrainische Gebiete wird ganz sicher nichts.
Bei der Rückeroberung von Kursk geholfen haben bekanntlich auch Verbände aus Nordkorea, wozu offiziell lange niemand etwas sagen wollte. Doch nun bestätigte das Regime in Pjöngjang, eigene Soldaten auf Seiten Russlands im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt zu haben. Das sei, so heißt es, auf Befehl von Machthaber Kim Jong-un geschehen. So meldete es die staatliche nordkoreanische Agentur KCNA. Weiß man, wie viele Nordkoreaner im Raum Kursk gekämpft haben, Kai?
Na, die Rede war ja immer von 10.000 bis 12.000 Soldaten, von denen nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes, die sich decken mit der US-Regierung, etwa ein Drittel gefallen sind oder verwundet wurden. Aber es ist doch interessant, oder? Wie selbstverständlich jetzt sowohl Moskau als auch Pjöngjang den Einsatz von Nordkoreanern bestätigen, wenn nicht sogar feiern, nachdem am Anfang, wie ja so oft, verschleiert und abgestritten wurde. Und welche Mühe man sich zu Anfang gab, keine Nordkoreaner in ukrainische Hände fallen zu lassen und so weiter. Jetzt bietet sich, Stichwort Beherrschung des Informationsraums, Gelegenheit darzustellen, dass Putin eben nicht allein dasteht, dass er wichtige Verbündete hat. Aber gleichzeitig kann es auch ein Risiko sein, Stefan, für Russland zu viel darüber zu reden und allzu laut darüber zu reden.
Weil es nicht gerade dem Patriotismus dient, russisches Heimatland mit Hilfe fremder Truppen aus Nordkorea zu befreien. Das kann man sich vorstellen. Kreml-Sprecher Peskow spielt den Einsatz der Asiaten dann auch herunter und wird mit den Worten zitiert, Nordkoreas Beteiligung an den Kämpfen im Raum Kursk habe die Wirksamkeit des gemeinsamen strategischen Partnerschaftsvertrages bewiesen. Im Gegenzug könne Russland Nordkorea helfen, falls Unterstützung benötigt werde.
Wo wir gerade drüber reden, Stefan, wie der Kreml weniger ruhmreich ist, um es mal so auszudrücken, verkauft. Wie geht Moskau denn aktuell damit um, dass ja erneut ein russischer General getötet wurde, diesmal mit einer Autobombe?
Ja, erstaunlich offen. Mich hat das überrascht ein wenig. Am Freitag war das ja. General Jewgeni Moskalik starb bei dieser Explosion und die Ermittler präsentierten dann schnell einen Mann, der zugegeben haben soll, von ukrainischer Seite für den Anschlag bezahlt worden zu sein. Eine Bestätigung aus Kiew gibt es bisher nicht, aber der Mann ist wegen Terrorismus angeklagt worden in Moskau. Und wie all diese Nachrichten bei der russischen Bevölkerung ankommen, wie viel Patriotismus und Propaganda vor den 9. Mai-Feierlichkeiten zu spüren sind und was Russen sich noch zu sagen trauen, darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin und Kollegin Silke Dietrich in Moskau. Aber vorher komplettierst du das Lagebild noch, Kai, richtig?
Ja, wo ich gern noch einmal kurz auf das Thema Feuerpause, Frieden, Verhandlungen zu sprechen komme. Jetzt ist ja US-Präsident Donald Trump 100 Tage im Amt. Und nachdem er die Latte für Frieden innerhalb eines Tages für sich ziemlich hoch gehängt hatte zu Beginn, hatte er die dann ja auf 100 Tage gesenkt. Daraus wird jetzt auch nichts, wie sich zeigt. Und jetzt hat er jegliche Daten und Deadlines eigentlich erstmal völlig gestrichen.
Aber wir sehen, der Mann wird immer ungeduldiger. Das ist, glaube ich, eindeutig.
Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Und was in den letzten Tagen aus meiner Sicht bemerkenswert war, diese Ungeduld erstreckt sich neuerdings auch auf Putin, den russischen Machthaber. Jetzt ist ja diese Szene der Begegnung im Petersdom von Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj fast schon kunsthistorisch, könnte man sagen, aufgearbeitet und ausgiebig besprochen worden, auch von der Bildsprache her. Die beiden da im fast innigen Gespräch auf diesen mit rotem Samt bezogenen Stühlen vor dem Bildnis der Taufe Jesu und ausnahmsweise mal auf Augenhöhe. Ne?
Ikonischer geht's eigentlich nicht.
Ja, und eben auch mal nicht vor Live-Kameras im Wortduell. Es war nicht zu hören, was die beiden gesprochen haben, wie damals im Weißen Haus. Ob jetzt dieses Treffen dann historisch zu nennen sein wird, wird sich, glaube ich, erst noch zeigen. Aber bemerkenswert, nachdem Trump vorher fast stets 1:1 die Putin-Erzählung ja fast schon nachgebetet hatte, kam jetzt auf einmal ein seltener Zungenschlag da rein. Auf Truth Social, seiner Plattform, dachte Trump ja laut darüber nach, ob Putin ihn womöglich doch nur hinhalte und den Krieg gar nicht beenden wolle und ob man dann doch anders mit ihm umgehen müsse. Wie lange diese Phase hält, müssen wir sehen.
Wobei Trump dann ja stets weitere Sanktionen erwähnt, also vor allem wirtschaftliche Druckmittel im Sinn hat offenbar.
Ja, weniger militärische, oder über die spricht er zumindest nicht, sollte er die im Sinn haben, aber das war ja sozusagen nicht das Ziel der Republikaner, die Waffenhilfe für die Ukraine auszuweiten. Trump wird auch, was den wirtschaftlichen Druck angeht, bislang nicht sehr konkret, und ob das dann tatsächlich an Druck ausreicht, ohne der Ukraine militärisch zu helfen, ist eben die große Frage. Boris Pistorius, geschäftsführender Verteidigungsminister, wurde ja in der ARD von Markus Preis im Bericht aus Berlin zu der Verhandlungsstrategie von Trump gefragt und hat im Grunde gesagt, er würde sich gern ansehen, was am Ende dabei rauskommt, weil man ja einen Tag dies, den anderen Tag etwas anderes höre. Pistorius war aber in einer Hinsicht sehr klar, nämlich, dass er den Trump-Plan für einen Fehler hält, Russland neben der Krim auch die besetzten 4 Regionen Luhansk, Cherson, Saporischschja und Donetsk zuzuschlagen.
Die Ukraine weiß natürlich nicht erst seit gestern, dass es möglicherweise bei einem nachhaltigen, vertrauenswürdigen Waffenstillstandsabkommen oder Friedensschluss auch zu Gebietsabtretungen kommen kann oder wird. Aber die werden sicherlich nicht so weit gehen wie jetzt, oder dürfen nicht so weit gehen wie jetzt in dem jüngsten Vorschlag des amerikanischen Präsidenten. Denn das, was da drin stand, das hätte die Ukraine auch alleine haben können, schon vor einem Jahr, quasi durch eine Kapitulation. Von daher ist da kein Mehrgewinn in irgendeiner Weise zu erkennen.
Also er würde sich eher daran orientieren, welche Sicherheitsgarantien die Ukraine denn am Ende des Tages erhalten werde. So hat Pistorius sich ausgedrückt.
Ja, Erfahrung macht skeptisch, so klang das jedenfalls. Wo wir schon mal bei Pistorius sind, kommende Woche soll ja Friedrich Merz als Kanzler vereidigt werden. Dann wird die Regierungsmannschaft stehen.
Ja, so ist geplant, und Merz wird bereits einen Tag nach seiner Vereidigung nach Paris reisen, am 7. Mai, wie Frankreichs Staatspräsident Macron kundgetan hat. Ich glaube, alles andere als so eine frühe Paris-Reise wäre auch eher eine Überraschung gewesen. Polen dürfte auch nicht lange warten müssen, und dann müssen wir mal schauen, wann es dann genau nach Washington geht. Die beiden, Trump, Merz, dürften sich ja dann beim NATO-Gipfel sowieso begegnen, aber das ist ja immer noch mal eine andere Situation, als wenn man.
Aber Merz geht ja davon aus, dass er einen guten Draht zu Trump findet, weil er auch eher Zeit in der Wirtschaft verbracht habe. Ich bin gespannt, das reicht für einen guten Draht.
Ja, mal gucken. Vor allen Dingen auch Zollpolitik und so, wie der Draht dann genau ist. Die neue Bundesregierung, um auf die zurückzukommen, hat ja einiges an Versprechen einzulösen. Sie hat zumindest die Botschaft vorab ja ausgesendet, dass Deutschland durchaus eine Führungsrolle in Europa und bei der Unterstützung der Ukraine zu übernehmen bereit ist. Und genau in diese Richtung gingen auch die Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Feierstunde in Brüssel zum 70. Jahrestag des deutschen Beitritts zur NATO. Da sagte Steinmeier, man habe den Ruf der Bündnispartner vernommen und werde liefern.
Today a badly armed Germany is a greater threat to Europe than a strongly armed Germany. Ein schlecht gerüstetes Deutschland ist die größere Gefahr für Europa als ein stark gerüstetes Deutschland.
Und Steinmeier hat diesen Satz vorsichtshalber gleich selbst übersetzt, weil er ihn auch direkt an die Menschen in Deutschland richten wollte. Lass mich nur noch anmerken, Stefan, dass Steinmeier in seiner Zeit als Außenminister, und ich habe ihn oft in Brüssel bei EU und NATO erlebt, noch ein bisschen anders klang, auch gegenüber Russland. Hat er ja oft vor Säbelrasseln und so weiter gewarnt. Also das hat sich da doch auch in der Rhetorik einiges geändert.
Einiges verschärft. Zum Schluss noch ein ganz kurzer Blick auf die militärische Lage. Über Kursk hatten wir ja schon gesprochen.
Und über das ebenso beständige wie langsame Vorrücken der russischen Armee hatten wir ja auch schon geredet. Dabei bleibt es im Grunde auch. In den letzten Tagen war die russische Armee sowohl in Sumy, also im Norden, als auch in Belgorod, wo die Ukraine ja ebenfalls eingedrungen war, also da sprechen wir tatsächlich über russisches Territorium, war die russische Armee vorangekommen. Selbiges gilt für die Frontlinie im Osten, die sich abermals leicht verschoben hat, zum Beispiel bei Toretsk oder auch bei Pokrovsk. Die Feierlichkeiten um den 8. und 9. Mai, und das führt uns wieder zurück zum Anfang dieser Sendung, nimmt Putin ja gern zum Anlass, Siegesmeldungen zu verkünden. Daher erwarten eigentlich alle im Rahmen der Frühjahrsoffensive, die ja jetzt gestartet wurde, nochmal verstärkte Angriffe. Und dann müssen wir mal sehen, was Putin bei seiner Ansprache dort tatsächlich dann aufgreift.
Und welche Gäste aus dem Ausland anreisen. Xi Jinping angeblich, vielleicht auch Kim Jong-un, aber viele andere wahrscheinlich nicht. Danke, Kai. Ja, wir wollen weiter über Russland reden und ich freue mich, dass ich in Moskau jetzt unsere Kollegin Silke Dietrich begrüßen kann. Hallo Silke, willkommen zu Streitkräfte und Strategien.
Privet, hallo.
Privet, ja, hallo. Unser Studio in Moskau ist ein traditionsreiches, aber seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist es nicht mehr ganz leicht für westliche Korrespondenten und Korrespondenten aus Russland zu berichten. Erzähl mal, wie könnt ihr überhaupt noch arbeiten aus Moskau?
Das ist also erstmal schon mal ganz sonderbar, dass ich überhaupt hier sein kann. Ich habe seit letztem Jahr im Juni eine Akkreditierung beantragt, damit ich als Journalistin hier arbeiten kann. Und die ist bislang noch nicht gekommen. Und jetzt gab es eine sogenannte Sonderakkreditierung für mich und auch für meinen TV-Kollegen Norbert Hahn. Und wir dürfen jetzt für einen Monat hier sein. Das hat mutmaßlich was damit zu tun, dass am 9. Mai hier die großen Feierlichkeiten zum Tag des Sieges stattfinden. Und wenn es so Sonder-Events hier gibt, sage ich mal, dann kann man manchmal so eine Sonderakkreditierung bekommen. Aber wir haben wirklich viele Kollegen und Kolleginnen, die nicht mehr hier sein können, deren Akkreditierungen nicht verlängert wurden oder die hier sogar rausgeworfen wurden. Letztes Jahr im November hat es den Kollegen Frank Eichmann erwischt. Das hatte in dem Fall damit zu tun, dass in Deutschland zwei russische Journalisten vom Ersten Kanal keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekommen haben. Und dann spiegelt Russland das so und sagt dann, okay, das war der Erste Kanal, wir gucken in der ARD, wer ist da? Und dann hat es hier einen Cutter und eben unseren Kollegen Frank Eichmann getroffen. Der musste dann innerhalb von 3 Wochen das Land verlassen. Dann noch ein anderer Kollege vom Hörfunk, den hat es letztes Jahr im Februar getroffen. Der war einfach ganz normal auf Dienstreise, eigentlich mit der transsibirischen Eisenbahn unterwegs, hat nicht irgendwas Investigatives gemacht oder hatte jetzt auch keine militärischen Themen auf dem Schirm und ist dann aber am Bahnhof einfach festgenommen worden. Da waren auch FSB-Agenten mit dabei.
Also dann Geheimdienstagenten sind das.
Genau. Dann muss er auf die Polizeistation. Und dann lag auf einmal eine dicke Akte von ihm vor ihm. Und dann wurde ihm angekreidet, dass er, das war schon 2 Jahre her, glaube ich, da war er noch in Kenia unterwegs. Und da hat er irgendjemanden von der Welthungerhilfe bei Instagram zitiert. Und dieser Mann von der Welthungerhilfe hatte dann Russland vorgeworfen, dass die auch mit Schuld seien, dass in Afrika die Menschen jetzt an Hunger leiden würden, weil der Weizen aus der Ukraine nicht mehr überall in der Welt verteilt werden könnte. So, und dann hat er eine Ordnungsstrafe bekommen, aber eben mit, also das stand dann eben nochmal dabei, dass das Diskreditierung des Militärs war. Und dann wäre das jetzt nochmal eine erneute Strafe gekommen, dann wäre er vielleicht zu 5 Jahren verurteilt worden. Das wollte dann niemand riskieren von der ARD und dann ist er abgezogen worden. Also das sind schon so viele Dinge, mit denen wir hier dann zu tun haben. Entweder kommen wir nicht rein oder wir müssen auch schon wieder raus.
Das heißt, westliche Journalisten werden dauernd bedroht von diesem Gummiparagraphen, muss man es ja nennen. Wenn man die russischen Streitkräfte diskreditiert, dann könnte man rausfliegen und seine Arbeitsgenehmigung verlieren, richtig?
Genau, aber das gilt natürlich nicht nur für westliche Journalistinnen und Journalisten, sondern es gilt natürlich für jedermann. Das ist ein allgemeingültiges Gesetz hier. Und das trifft natürlich auch viele Russinnen und Russen.
Jetzt bist du mit einer Sondergenehmigung in Moskau und berichtest, wie ist es jetzt da zu arbeiten? Unter welchen Bedingungen kannst du dich im Land bewegen und Menschen befragen?
Sehr viel Papierkram. Also ich habe mindestens immer so einen kleinen Ordner mit dabei, wo sämtliche Akkreditierungen drin liegen, irgendwelche geschweißte Formulare. Und wir müssen eigentlich vor allen Dingen, wenn wir fürs Fernsehen unterwegs sind, ständig um Erlaubnis bitten. Also in jeder Region, in jeder Stadt, das wird angefragt. Das ist ein ziemlicher Zeitfresser, weil man das tagelang, manchmal wochenlang vorbereiten muss, je nachdem, wo man sich bewegt. Es gibt auch bestimmte Regionen, wo wir auf gar keinen Fall rein dürfen oder vor allen Dingen ich als ausländische Journalistin dann nicht. Das sind dann militärische Sperrzonen. Das sind mittlerweile, gibt es sehr, sehr viel mehr Rüstungsbetriebe als noch zuvor, vor 3 Jahren. Das sind dann, kommen immer neue Gegenden und Ecken, in die man dann nicht hinein darf. Und wenn wir dann unterwegs sind, ich war ja zum Beispiel 500 Kilometer weiter östlich von Moskau unterwegs, in auch einer großen Stadt, ungefähr so groß wie Köln, Nischni Nowgorod heißt die. Und da wurden wir auch begleitet. Also da waren dann immer 2 Menschen von der Stadt noch mit dabei. Wir waren in einem Museum der Spezialoperation, also ein ziemlich aktuelles Museum, wo dann eben Exponate ausgestellt werden, die von der Front mitgebracht wurden, westliche Waffen. Oder da waren zum Beispiel auch viele, die in der Spezialoperation, so wird der Krieg ja hier genannt, dann teilgenommen haben und dann vor allen Dingen Kindern und Jugendlichen hautnah erzählen, was sie da erlebt haben. Alles ziemlich martialisch. Aber das ist dann eben so eine prototypische Situation. Dann haben wir da versucht, mit den Studierenden zu sprechen. Und für die war das natürlich total schweißtreibend, weil drumherum standen
Aufpasser.
Genau, und vor allen Dingen auch Männer, die bei der Spezialoperation mit dabei waren. Dann waren Aufpasser von der Stadt mit dabei. Wir haben vorher alle Fragen einreichen müssen. Und wenn man dann mal abweicht, dann wird das Schwitzen noch größer. Und dann hat ein Student auch zu mir gesagt, das war jetzt eine sehr provokante Frage, bitte die nächste Frage. Also ich glaube, wir machen natürlich auch so Vox Pops, das heißt, ja, dass man dann auf die Straße geht und
Umfragen
mit Menschen
macht, spricht,
diese Umfragen macht, genau. Und da weiß ich dann nie genau, wie offen die Menschen sind. Also entweder haben sie keine Lust, mit uns zu reden, aber das ist auch nie so, jetzt so besonders feindlich. Wir gelten natürlich als unfreundliches Land, wenn wir aus Deutschland kommen. Aber das habe ich jetzt noch nicht so erlebt, dass mich jemand beschimpft hätte auf der Straße. Da ist der Umgang eigentlich sehr freundlich, aber man muss eben immer gucken. Also einerseits, was sagen die Leute? Sind sie wirklich ehrlich? Und auf der anderen Seite müssen wir im Nachhinein natürlich auch überlegen, wenn sie jetzt wirklich sehr ehrliche Antworten gegeben haben, senden wir das überhaupt oder bringen wir die damit in Gefahr?
Das heißt, manchmal müsst ihr Leute, die euch ehrlich ihre Meinung sagen, auch vor sich selber schützen, damit sie nicht irgendwo hinter Gittern verschwinden.
Definitiv. Ich glaube, da haben dann viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich draus gelernt, weil zu Beginn des Krieges war das noch oft so, dass Menschen dann einfach irgendwelche Umfragen beantwortet haben und gerade rausgesagt haben, dass sie dagegen sind und die Ukraine sei ein Brudervolk und dass das doch albern sei, die jetzt anzugreifen. Und davon sind tatsächlich dann einige festgenommen worden und sitzen jetzt im Haft- oder im Straflager, weil die Strafen sind sehr hoch. Also das kann bis zu 5 oder 7 Jahren Straflager bedeuten, wenn man das Militär hier diskreditiert.
Die Ausstellung, die du erwähnt hast, über die Spezialoperation, also den Angriffskrieg gegen die Ukraine, wer geht denn da hin? Gehen die da freiwillig hin oder ist das sozusagen streng freiwillig im Sinne von Klassenfahrten oder Studentengruppen werden da hingekarrt, damit das Museum immer ordentlich voll ist?
Genau, es ist eher Letzteres. Also die werden dann in kleinen Gruppen da durchgeführt. Die müssen sich auch vorher anmelden. Die haben mir stolz erzählt, dass innerhalb von einem Jahr mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher da waren. Aber das sind organisierte Gruppen, die da hinkommen. Das sind tatsächlich Schulklassen oder wir haben da zufällig sogar Studierende getroffen. Das waren Germanistikstudenten und die dann da durchgeführt wurden.
Ihr dreht bei eurer Reportagereise ja auch zum Thema Propaganda, zu dem, was Putin im Land verbreiten lässt. Verfängt die eigentlich bei den Menschen? Also spürt ihr zum Beispiel anti-westliche Ressentiments, weil Putin ja auch immer den Eindruck vermittelt, Russland müsse sich in Wahrheit gegen den aggressiven Westen verteidigen?
Das spürt man schon. Ich finde nur, wo man so einen Unterschied machen muss, ist tatsächlich, dass die Menschen oft zu uns dann sagen, wir haben ja nichts gegen Deutsche. Und auch da kommt oft das Wort Brudervolk dann mit dazu. Dann wird die Ingenieursleistung gewertschätzt aus Deutschland oder unsere Denker und Dichter. Also viele sagen tatsächlich dann mit dazu, es geht ja eigentlich dann eher um die Regierung. Und was tatsächlich gut verfängt hier, ist das Narrativ, gerade jetzt ja, weil es ist 80 Jahre Tag des Sieges, dass Russland gegen Nazi-Deutschland gewonnen hat. Damals haben wir gegen die Nazis gewonnen und jetzt sind wir ja wieder im Kampf gegen Nazis. Also dieses Wort Nazi verfolgt einen hier ständig und das vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Ukraine, dass da so viele Nationalisten und Nazis die Ukraine beeinflusst hätten und auch natürlich das aktuelle Regime, also die aktuelle Regierung. Das höre ich hier ständig von allen.
Wenn es verboten ist, das Militär zu verunglimpfen, wenn es verboten ist, den Krieg zu kritisieren und de facto auch verboten ist, Putin zu kritisieren, haben die Menschen dann überhaupt noch Vertrauen ineinander oder fürchten sie dauernd denunziert zu werden, wenn sie jetzt irgendwie mit der U-Bahn zur Arbeit fahren oder mit Kollegen in der Kantine reden?
Kommt natürlich auf die Menschen an, weil es gibt auch viele, die schon sagen, dass sie gar keine unfreundlichen Medien mehr lesen würden. Da wird ja auch dann wieder abgestuft. Die einen sind Terroristen, die anderen sind ausländische Agenten, die anderen sind unfreundlich. Aber ich kenne durchaus zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen von uns, die davor große Angst haben. Die nutzen dann Folien, die sie auf ihre Handys kleben. Dann kann man nicht mehr von der Seite reinschauen, was da eigentlich gerade gelesen wird. Es hat hier in den letzten 2 Jahren mehr als 800 Fälle, die jetzt nochmal eine Zeitung hier nachgewiesen hat, von purer Denunziation gegeben. Also wo Menschen dann wirklich einfach nur gesagt haben, der hat das und das gesagt und die Leute werden daraufhin verklagt. Es gibt überhaupt keinen anderen Beweis, als dass der Nachbar sagt, ja, aber im Hauseingang hat der andere Nachbar sich unglimpflich gegenüber dem Militär geäußert oder der hat das und das gelesen oder die Kinderärztin hat meinem Sohn erzählt, dass die militärische Spezialoperation, dass das Krieg sei und dass wir das nicht tun sollen. Also davon gibt es sehr viele Fälle und die dann auch wirklich hart bestraft werden, auch mit 5 Jahren Straflager. Und da ist, glaube ich, schon die Angst groß. Also ich merke das ja nicht nur dann im direkten Umgang miteinander, sondern auch wenn wir hier im Studio darüber sprechen, überlegen wir, was bereden wir auf den Teams schalten, welche Medien zitieren wir, was sagen wir genau. Und das wird schon, ja, das besprechen wir dann manchmal. Ich weiß manchmal gar nicht, wo wir das gut besprechen können, weil natürlich auch alle davon ausgehen, dass wir auch in den Studios und in unseren Wohnungen abgehört werden.
Wenn nur noch geflüstert wird, wenn abgehört wird, wenn denunziert wird, dann weiß man, man ist in der Diktatur angekommen. Kann man ja nicht anders sagen. Du hast gerade diese Folien beschrieben, die Menschen in der Metro lieber auf ihre Handys kleben, damit man nicht mehr sehen kann, was sie lesen. Was können die denn überhaupt noch an Russland kritischer oder sagen wir mal Kreml kritischer Veröffentlichungen lesen? Was gibt es überhaupt noch?
Es gibt relativ wenig nur noch unabhängige Medien, die dann auch sehr kritisch sind. Also die unabhängig sind, gehen dann auch nicht mehr so weit nach vorne. Die Menschen könnten natürlich diese sogenannten VPN-Tunnel nutzen, wo man dann versuchen kann, auch die unfreundlichen Medien zu bekommen. Aber jeder, der das nicht hat, und das ist natürlich auch nervig, weil die werden dann auch wieder gehackt und dann funktioniert dieser Channel nicht mehr oder ein anderer. Also ich habe überhaupt keine sozialen Netzwerke mehr, die wir in Deutschland nutzen würden, wie Facebook, Instagram, Twitter. Das funktioniert nicht. Was super gut funktioniert, ist Telegram. Und was jetzt auch in den letzten Monaten absolut gedrosselt wurde, ist YouTube. Das ist so langsam, es wurde nicht abgeschafft, aber es ist so langsam, dass es so nervig ist, dass das eigentlich keiner mehr guckt, weil man eine halbe Stunde braucht, bis das Video sich überhaupt öffnet. Und dafür gibt es jetzt RuTube. Und das ist bestimmt, also definitiv regierungsfreundlicher.
Also eine staatlich organisierte Variante zu YouTube. Bei YouTube konnte man ja auch das zur Erklärung immer wieder grausige Bilder aus dem Krieg sehen, von beiden Seiten der Front. Das heißt, das Thema Verluste, gefallene Soldaten, Drohnenangriffe, all das ist für uns hier in Deutschland bei YouTube zu finden, in Russland demnach nicht mehr.
Genau, genau, ja. Oder man muss ewig warten, aber eigentlich diese Videos, also ich habe es jetzt ein paar Mal probiert und ich kam eigentlich gar nicht mehr drauf. Da ist kein Video angesprungen.
Die Menschen, die du jetzt getroffen hast auf der Reportagereise bisher, wissen die um die massiven Verluste, auch unter russischen Streitkräften, die vielen gefallenen Soldaten? Es muss ja Friedhöfe geben, die massiv angewachsen sind in vielen Teilen Russlands. Was hört man darüber?
Ja, also wir sehen sie natürlich auch. Das finde ich ganz gut, auch dann eben mal aus dieser großen Stadt Moskau rauszukommen. Und wenn man dann an Dörfern vorbeifährt, sieht man vor allen Dingen da, wo die neuen, frischen russischen Flaggen wehen, dass das mutmaßlich Soldaten sind, die gefallen sind. Ich war auch in der Ukraine, da ist mir das viel mehr aufgefallen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Russland so riesig ist, dass das nicht sofort auffällt, weil das vereinzelt in den Dörfern ist, dann in dieser großen Blase Moskau, das ohnehin nicht so viele Leute betrifft, die meisten ja auch freiwillig gegangen sind, außer Rekruten, die eingezogen wurden. Von daher ist das kein so großes Thema, über das die Leute offiziell sprechen würden. Ich habe auch vorgeschlagen, dass wir das mal machen, aber da sind dann auch viele Kolleginnen und Kollegen bei mir zusammengezuckt und haben gesagt, das wäre zu gefährlich.
Jetzt stehen ja die Mai-Feierlichkeiten bevor, zum Jahrestag des Sieges gegen Nazi-Deutschland am 9. Mai. Du hast es erwähnt. Was spürst du in Moskau über diesen traditionsreichen Tag? Werden da Parallelen gezogen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Ukraine-Angriffskrieg? Oder wie ist die Stimmung?
Absolut. Also erstmal ist es natürlich sehr feierlich. Also hier hängen überall riesig große rote Fahnen auf diesen, ja auch wirklich imposanten, großen Straßen, die hier durch Moskau führen. Es hängen überall Schilder unsere Helden von heute, unsere Helden von damals. Dann sieht man dann in Schwarz-Weiß ein Graffiti von einem Soldaten aus den 40er Jahren und dann sieht man ziemlich doll in bunten Farben jemanden von der militärischen Spezialoperation. Man sieht auf Plakaten und Werbetafeln überall der Sieg, unser Sieg, 80 Jahre. Also das wird riesengroß. Die proben ja auch schon für die Parade. In den letzten Jahren ist die ein bisschen kleiner ausgefallen, auch wegen Corona. Und jetzt rechnen eigentlich alle damit, dass das eine sehr, sehr prunkvolle Parade wird. Für die Leute ist das aber was sehr Feierliches und Festliches, weil der Sieg über Nazi-Deutschland natürlich, das weiß man noch von den Großeltern und die Geschichten hat man noch im Kopf. Und das wird aber sehr, sehr wach gehalten hier. Ich war zum Beispiel auch in einer Kinderbibliothek, wo ein ganzes Regal voller patriotischer Literatur war und die Bibliothekarinnen auch stolz davon erzählt haben, dass das eben sehr wichtig sei, diesen Patriotismus, der werde nicht angeboren, den müsse man anerziehen. Und das ist schon ein Tenor hier. Wir waren auch auf einer Buchmesse und auf einem Filmfestival. Das war eigentlich ein internationales Filmfestival in Moskau, aber der Eröffnungsfilm war auch direkt wieder eine Hommage an Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das wird schon sehr heroisch gefeiert und es gibt eben immer wieder diese Parallelen, die gezogen werden dann von politischer Seite aus oder auf den Plakaten, dass es ja auch heute wieder gegen den Kampf eines Nazi-Regimes gehe.
Und dass die Vergangenheit sozusagen jetzt auch Gegenwart ist. Also es sind nicht die Geschichten, Opa war im Krieg für die gute Sache, sondern jetzt bereiten sie die Menschen vor, Papa könnte im Krieg bleiben.
Genau so wird das langsam. Das sind natürlich noch nicht so viele Bücher, aber die haben ja die Bibliothekarinnen dann sehr stolz auch gezeigt, weil sie gesagt haben, auch diese Kinder brauchen natürlich Unterstützung, denen muss man die Hand reichen. Und da gibt es jetzt neuere Bücher genau darüber. Papa geht in den Krieg oder Papa kommt vielleicht nicht mehr zurück.
Silke, heißt das, dass Krieg normal ist im Alltag der Gesellschaft, normal gemacht wird?
Das ist vielleicht der Versuch. Ich finde eher, dass der Krieg hier überhaupt nicht ankommt. Wenn ich einen ganz normalen Nachmittag an einem Wochenende in Moskau zum Beispiel, hatte ich letztes Wochenende, bin dann rund um den Kreml spaziert, an dem Fluss entlang, die Menschen sitzen im Café, die Sonne scheint. Es gibt auch durchaus sehr viele Hipster-Cafés hier, wo man wie überall auf der Welt frische Avocado-Brote bekommt und ein Flat White dazu bestellen kann. In Moskau ist es so weit weg, dieser Krieg, der ja hier auch nicht Krieg genannt wird, dass es für die Menschen überhaupt nicht allgegenwärtig ist. Ich war ja auch in der Ukraine und das ist natürlich ein frappierender Unterschied, wenn in Kiew ständig Luftalarm ist und die Menschen einfach irgendwie dauernd damit konfrontiert sind, weil sie dann in den Luftschutzkeller müssen. All die Dinge sind hier ja nicht vorhanden. Hier gibt's dann ab und zu mal Drohnen, die aber abgeschossen werden. Aber ansonsten ist das überhaupt nicht auf dem Schirm.
Und die Propaganda tut wahrscheinlich ein Übriges, wenn man auch keine anderen Informationsquellen hat. Apropos Informationsquellen, was ist denn nach deinem Gefühl übrig von einer russischen Zivilgesellschaft, die vielleicht anders denkt, die kritisch ist, die feministische Ansätze hat, Umweltschutz vorantreiben will, Homosexualität zum Thema macht? Gibt's das noch? Kommt das vor?
Gibt es noch? Ist sehr ruhig geworden, ist, also die Menschen dürfen ja nicht mehr demonstrieren. Die dürfen keine Demonstrationen mehr beantragen. Das heißt dann hier immer, es ist noch wegen Corona-Schutz. Also das ist eine gängige Ausrede hier, um gar keine Demo zuzulassen. Und wir haben aber jetzt auch noch mal recherchiert. Es gibt in St. Petersburg und auch in Moskau so Organisationen, Open Space heißen die. Und da versammeln sich die Menschen. Wir haben auch überlegt, darüber einen Beitrag zu machen. Aber die diskutieren gerade noch darüber, ob sie das überhaupt möchten. Die haben natürlich auch Angst, wenn sie zu groß werden, dass dann dieser einzige kleine Space, dieser Raum, den sie noch haben, vielleicht auch gefährdet sein könnte. Die sind auch gefährdet, die haben kaum noch Gelder und versuchen dann, das machen sie schon in den Netzwerken, vor allen Dingen bei Telegram, versuchen sie dazu aufzurufen, aber es ist halt fast überhaupt nicht mehr irgendwo vorhanden. Also in den staatlichen Medien natürlich ohnehin gar nicht. Da wird ja gehetzt gegen den Westen und alles, was Vogue ist und was Gender ist und was trans sein könnte und queer. Feministinnen sind auch nicht mehr angesagt. Ganz im Gegenteil, hier ist ja jetzt auch große Propaganda, dass es wieder Großfamilien geben muss, weil hier die Geburtenrate natürlich auch geschrumpft ist. Also es ist sehr, sehr klein und es kann nur in sehr stillen Orten noch stattfinden. Aber wenn es diese Orte gibt, und das haben die Menschen erzählt, es ist für die eben so wichtig, weil sie da Halt finden. Die bekommen auch psychologische Hilfe, weil sie sagen, das ist so ein großer Druck und die Angst davor, ich denke nur noch alleine so, ist, glaube ich, die größte. Und wenn man dann in so einem kleinen Kreis noch ist von Leuten, die das genauso sehen, das unterstützt die Menschen dann schon.
Also vom Krieg nicht viel zu spüren, von Freiheit nicht die Spur, jedenfalls nicht von Freiheit, wie wir sie kennen. Was du recherchierst und was die Reportagereise zutage fördert, Putin, Propaganda und Populismus, überschreibe ich das mal. Wo kann man das sehen und wann? Habt ihr schon einen Plan?
Ja, wir werden auf jeden Fall verschiedene Weltspiegel bedienen damit. Und wir wollen auch einen Weltspiegel extra machen. Das wäre dann in der ARD-Mediathek.
Danke, Silke Dietrich. Viel Erfolg für dieses Projekt und natürlich auch viel Glück, dass du und deine Kollegen hoffentlich bald wieder aus Russland berichten können, wie wir das gewohnt sind aus dem traditionsreichen Studio in Moskau. Alles Gute, passt auf euch auf.
Das hoffe ich auch. Herzlichen Dank. Tschüss.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es trotz des 1. Mai am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und am Ende haben wir noch einen Podcast-Tipp für alle, die sich für Geheimdienste interessieren. Ich habe in meiner Zeit als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio unter anderem mit Kilian Pfeffer zusammengearbeitet. Und er hat mir bei einer langen Autofahrt mal die Geschichte seines Onkels erzählt, der als Auslandskorrespondent in Beirut durch ein Killerkommando erschossen wurde. Daraus ist jetzt eine spannende Podcast-Serie im Rahmen von Dark Matters entstanden. Solltet ihr unbedingt reinhören.
1979 wird der Stern-Journalist Robert Pfeffer in Beirut ermordet. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Mehr als 40 Jahre später will ich herausfinden, wer die Täter waren. Mein Name ist Kilian Pfeffer, ich bin Journalist und Robert war mein Onkel. Ein ermordeter Journalist, ein verschwundenes Manuskript. Ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist. 2 Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Gibt es ab dem 30. April in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.